Ja, es geht weiter. Heute, genau, mit Römer 8, Römer 6 bis 8 haben wir ja hier uns ganz mutig vorgenommen, keine leichte Kost. Und heute geht es um das Thema, soll ich das selbst anmachen, Bendix? Weiß nicht, wie das geht. Frei für ein im Geist, also ihr könnt es lesen, ich weiß nicht, wie. Bendix, hilf mir mal, wie geht das hier?
Ja, das wäre jetzt ein bisschen aufwendiger, wir machen das nach der Predigt daran und wir machen es jetzt einfach mit vorne.
Ah, okay, wir improvisieren. So, dann habt ihr das immer direkt vor der Nase, das ist eigentlich fast noch besser. Super. Wirklich frei für ein Leben im Geist. Und dazu gibt es einen Abschnitt in der Bibel, das ist so ein bisschen das klassische Kapitel über den Heiligen Geist. Es gibt natürlich mehrere Stellen, aber wir steigen gleich ein mit dem Text. Römer 8, Verse 1 bis 13. Jetzt also, schreibt Paulus, gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht, die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer aber vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwestern, sodass wir nach dem Fleisch leben müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Halleluja. Ja, Paulus steigt hier gleich ein mit einer wunderbaren Zusage in Vers 1. Da sagt er ja, jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wovon redet er? Er geht ein auf diese letzte verzweifelte Frage aus Römer 7, was wir ja letztes Mal hier behandelt hatten. Hier in Vers 24, da ruft dieser elende, unter dem Gesetz und der Sünde gefangenen Mensch, ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod, das heißt eben auch der Verurteilung, verfallenen Leib erretten? Wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten? Und gleich im nächsten Vers kommt die Antwort, Dank aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Geht das ein bisschen leiser da? Ja? Danke. Also, Paulus steigt hier ein, sozusagen, jetzt kommt das Ganze in das goldene himmlische Licht hinein. Vorher, das haben wir hier alles gesehen, ja, diese ganzen Mächte, denen wir gefangen waren, der alte Mensch, dieser alte Chef, die Macht der Sünde, Eigentlich auch die Macht des Todes, was von dir selbst Römer 6 war, die Macht des Gesetzes und die Macht dieses inneren Widerspruches, all darin waren wir gefangen. Und jetzt sagt Paulus, jetzt aber gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Was für eine Verurteilung? Die Verurteilung von Gott. Ist das eine gute Nachricht? Yeah, eine super Nachricht. Keine Verurteilung gibt es mehr für uns. Aber stell dir mal vor, du gehst, triffst so auf dem Hausflur deinen Nachbarn und wünschst ihm einen frohen zweiten Advent und sagst, ich habe eine super Nachricht für Sie. Es gibt keine Verurteilung von Gott mehr für Sie. Was meint ihr, was der denkt? Wird er sagen, oh, das ist aber eine interessante Person, die muss ich unbedingt kennenlernen? Nein, auch das kann uns nur der Heilige Geist offenbaren, was das bedeutet. Und ich kann wirklich nur beten und sagen, Herr, du musst es tun, dass du uns heute in dieser Predigt weiter tiefere geistliche Offenbarung schenkst. Weil wir als Gesellschaft, wir haben uns so weit von Gott entfernt. Schon wenn du allgemein anfängst, ja, ich glaube an Gott, dann bist du schon was Besonderes. Und wenn du da noch solche Töne von dir gibst, ich sage mir, dann bist du was ganz Besonderes. Bei Luther war das noch anders damals. Weil das ganze Mittelalter stand ja unter dem strafenden Gott, dieser Ablasshandel wurde wirklich durch die Angst vor der Sünde und vor der ewigen Hölle manipuliert. Und seine Frage, die der Beginn der ganzen Reformation war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Davon haben wir uns heute weit entfernt, aber dennoch, wir alle, und das zeigt etwas, dass wir auf einer tieferen Ebene doch etwas von Gott, ja, in irgendeiner Weise, so als Schatten zumindest, in uns offenbart bekommen. Nämlich, wir haben ein Gewissen. Und weil wir ein Gewissen haben und sehr wohl oftmals wissen, was ist richtig und was ist falsch, was gibt Gott die Ehre und was ist gegen sein Liebesgebot. Deswegen leiden so viele unter uns an Selbstverurteilung. Die meisten glauben gar nicht, dass es einen Gott gibt, der einmal ein Urteil über unser Leben sprechen wird. Aber wir leiden selber und viele von uns leiden mehr oder weniger stark an dieser Selbstverurteilung. Mensch, ich Idiot, schon wieder habe ich das gemacht, das kriege ich nie auf die Reihe. Wie kann man so doof sein? Oder vielleicht auch etwas anders. Aber ich glaube, dass wirklich alle von uns in irgendeiner Weise ja damit diesem tieferen Wissen, was nur der Heilige Geist uns offenbaren kann, dass wir das uns selber eigentlich in unserem Alltag immer wieder überführen. Dass wir einmal Rechenschaft abgeben werden müssen für all unsere Dinge, die wir getan haben, die nicht okay waren für Gott, aber auch für die Dinge, die wir gelassen haben, wo wir wussten, das war ein Auftrag von Gott. Wir als Christen, wir wissen, ja, von der Bibel her ganz klar, jeder von uns wird einmal am jüngsten Tag für alles, Jesus sagt sogar für jedes unnütze Wort, oh, und so weiter und so fort. Wenn wir mal das Neue Testament lesen, was Jesus alles gesagt hat, wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Und, das wissen wir auch, dass uns schon die kleinste Sünde in Ewigkeit von Gott trennen würde. Das finde ich immer wieder der Hammer. Nicht erst, wenn du ja einen Krieg anzettelst oder, sag mal, wie Hitler ja Millionen von Menschen ins KZ gebracht hast. Nein, schon die kleinste Sünde, wo wir über einen Bruder, eine Schwester oder über irgendeinen anderen Menschen urteilen, wenn wir nämlich selber verurteilen, schon das würde uns in Ewigkeit von der Gemeinschaft mit Gott ausschließen. Warum? Weil Gott so rachsüchtig ist, so unbarmherzig, so hartherzig? Nein. Gott ist heilig. Gott ist heilig und gerecht. Und er kann nicht anders. Er kann nicht anders, als alles das auszuschließen, weil es nicht mit seinem Wesen vereinbar ist, was ihm nicht die Ehre gibt, was nicht seinem Wesen entspricht. Wir können keine Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben, so wie wir von Natur aus sind. Und wir verstehen das nur, wenn wir aufhören, uns ständig mit den anderen zu vergleichen, sondern wenn wir auf Gott zuerst schauen und uns seine Maßstäbe von ihm offenbaren lassen. Nur dann können wir anfangen zu verstehen, wie anders Gott ist, dass er heilig ist, vollkommen gerecht, vollkommen gut, bedingungslose Liebe. Wie kommen wir raus aus dieser Verurteilung? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Zeugnis von Kathi hier neulich erinnern könnt. Das war bei meiner letzten Predigt, da dachte ich, super Herr, du bist in Control. Das passte total dazu, nämlich, dass das Gesetz Gottes, der heilige Wille Gottes, uns ständig schuldig spricht. Und Kathi kam hier vorne, nach vorne und sagte, sie hätte, ich weiß nicht mehr, was das für Bibelstellen waren, von der Bedeutung vom Kreuz gelesen. Und plötzlich hatte sie den Eindruck, dass hier vorne über ihrer Brust ein dickes Schild stand. Und was stand da drauf? Wer weiß das noch? Nein, bezahlt. Bezahlt stand da drauf. Bezahlt. Jesus hat für uns bezahlt. Das ist die gute Nachricht, weil Gott gerecht und heilig ist. Es musste sozusagen geahndet werden, wie ein gerechtes Gericht in unserem Staat. Willst du in einem Staat leben, wo jeder alles mögliche Unrecht tun kann? Nein, das schützt uns sozusagen, dass hier auch Rechtsprechung ist. Aber bei Gott gibt es vollkommene, keine ungerechten Urteile, nur gerechte. Wie werden wir frei von dieser Verurteilung? Das ist mein zweiter Punkt. Wirklich frei durch Jesu Tod. Und da führt Paulus uns nun hier direkt weiter. In Vers 3. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Aha. Wir sind sozusagen vor dieser Heiligkeit Gottes schuldig, und zwar des Todes schuldig. Jeder von uns, egal wie vergleichsweise heilig du schon hier lebst, aber von uns heraus hätte jeder den Tod verdient. Und was bekommen wir stattdessen? Vollkommenen Freispruch. Es gibt so ein Lied, das mochte Michael Neff immer so gerne singen, Freispruch, vielleicht können wir das irgendwann auch nochmal wieder. Ich bekam Freispruch, dieses Staunen darüber. Jemand, der weiß, er ist zum Tode verurteilt und er wird begnadigt, er bekommt Freispruch. Warum? Weil der Richter gerade verliebt ist? Nein, weil ein anderer gesagt hat, ich übernehme deine Strafe, deine Schuld. Und wer hat das getan? Gott selber. Gott selber hat gesagt, ich bin heilig und gerecht, ich kann nicht anders. Sünde ist Sünde und Sünde muss gesühnt, muss bestraft werden. Aber ihr aus euch heraus, ihr könnt es nicht. Also sende ich meinen Sohn. In Jesus kam Gott selber auf diese Erde, um deine und meine Schuld zu sühnen, um dein und mein Strafurteil auf sich zu nehmen. Das ist echt der absolute Hammer. Und was heißt es hier? Gott sandte seinen Sohn wegen der Sünde, um in Jesu Fleisch, in seinem Leib, die Sünde zu verurteilen. Das heißt, Jesus hat dein und mein Urteil getragen. Gott hat gesagt, des Todes schuldig. Als Jesus gesagt hat, Vater, leg du alle Sünden von Gabriela, alle Sünden von dir, von der ganzen Menschheit, leg sie auf mich. Ich bezahle dafür. Und der Hammer ist, wir können uns das Leiden von Jesus am Kreuz gar nicht vorstellen. Er hat jede Sünde gesühnt, die großen und die kleinen. Wir können uns das nicht vorstellen, was das an Schmerz bedeutet hat. Warum? Damit du und ich frei sein können. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung, neben dieser Bedeutung, dass Jesus am Kreuz unsere Schuld getragen hat. Da sprechen wir von Sühnetod. Er hat statt meiner bezahlt. Und davon redet Paulus auch hier, wenn er sagt, Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht. Davon haben wir jetzt schon viel gehört, von dieser Macht der Sünde. Gott musste sich etwas einfallen lassen, damit wir sozusagen von ja, dieser irdischen Existenz, die unter der Macht der Sünde, diesem alten Menschen, dass wir davon befreit werden. Und genau das feiern wir an Weihnachten. Weihnachten bedeutet nicht in erster Linie, obwohl man das ja auch lieben kann, Weihnachtsbaum und Jingle Bells und so weiter und so fort, leckere Plätzchen, sondern in Weihnachten feiern wir das Wunder, dass Gott Mensch wurde. Was heißt das? Das heißt, dass er einen Körper hatte, wie du und ich, einen fleischlichen Körper. Er war der Sohn von Maria. Das heißt, er trug ihre Erbanlagen in sich und jeder hat Stärken und Schwächen. Jesus ist so, hat sich so eins gemacht mit uns, dass er wirklich in unser Mensch, in unser irdisches Menschsein hineingekommen ist. Er hatte einen irdischen, vergänglichen Körper. Er war sozusagen all diesen Gesetzen, ja, dieser irdischen Welt unterworfen und auch den geistlichen Gesetzen. Und so stand auch er, weil er unseren Leib, unser Fleisch angenommen hat, unter der Macht der Sünde. Jesus kannte die Triebe in unserem Körper, Hunger, Durst, Müdigkeit. Und schau dir mal einen Menschen an, der 3 Tage nicht geschlafen hat, der große Schmerzen hat. Dieser Reiz, der in uns steckt, zu Ärger, zu Anklage, zu Aggression. Jesus kannte alle Versuchungen. Aber er hat in keiner Sekunde seines Lebens irgendeiner Versuchung nachgegeben. Das ist auch der Hammer. Er hat in jeder Sekunde seines Lebens Gottes Willen gelebt. Und was heißt das? Natürlich zuerst seinen Liebeswillen. Und auch das haut mich immer wieder aus den Latschen. Wenn du daran zweifelst, dann schau darauf, wie Jesus sich am Kreuz verhalten hat. Oder auch schon vorher. Er hat mit diesem Judas, von dem er wusste, dass er ihn verraten würde, so für ein bisschen Geld, hat er noch zusammen Abendbrot gegessen. Auch mit dem Petrus, von dem er wusste, er würde ihn total im Stich lassen, wenn es hart auf hart käme. Er hat Petrus geliebt. Und der Oberhammer am Kreuz, was betet er über seine Folterer? Sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Gott, der heilige Gott in unserer Mitte. Das hat Jesus gelebt. Und darum, weil er heilig war, ohne eine einzige Sünde, konnte er das sühnen, was wir sozusagen an Sünden aufgehäuft haben als Menschheit. Am Kreuz hat Jesus dieses unter der Macht der Sünde stehende Fleisch, wie wir gehört haben, dieser alte Mensch, der um sich selber kreist, der in sich gefangen ist, der vielleicht das Gute will, aber immer wieder doch das Böse tut oder zumindest einige böse Dinge. Daraus, aus dieser Gefangenschaft, diesem inneren Widerspruch, hat Jesus dich befreit. Denn am Kreuz, in dem er starb, wurde auch dieser alte Mensch in den Tod genommen und mit Jesu Begräbnis ist auch dein alter Mensch begraben worden. Das heißt, er existiert geistlich gesehen nicht mehr. Du bist frei. Du bist frei von dieser Gebundenheit, immer wieder sündigen zu müssen. Halleluja. So, also, wir sind jetzt frei von der Verurteilung und wir sind frei von diesem Todesurteil, was die Sünde hervorbrachte, aber auch frei von diesem Mechanismus, immer wieder sündigen zu müssen. Und das müssen wir erstmal weiter und weiter begreifen. Wie kann das geschehen? Durch den Heiligen Geist. Punkt 3. Wir sind jetzt nämlich wirklich frei für ein Leben aus Gott, für Gott und nur durch Gott, nämlich durch seinen Heiligen Geist, bist du frei gemacht. Genauso wie Jesus könnten wir in jeder Sekunde unseres Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn wir so erfüllt wären, wie Jesus es war vom Heiligen Geist, könntest auch du und du und du und auch ich, könnten wir auch ein 100%ig geistliches Leben leben aus Gott und für Gott. Aber damit das klar ist, bringt Paulus das hier ganz klar auf den Punkt. Er spricht uns das nochmal, nämlich ganz deutlich zu in Vers 9. Ihr aber, in Klammern vergesst das nicht, seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wir sind also eben nicht mehr vom Fleisch, von unserem alten Wesen bestimmt, sondern, Halleluja, jetzt vom Heiligen Geist. Und er stellt das hier ganz krass gegenüber. Ihr seid nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Und beide Existenzweisen schließen sich aus wie Feuer und Wasser. Damit fährt er dann fort in Vers 5 bis 8, stellt er das hier ganz krass gegenüber. Denn diejenigen, die vom Fleisch bestimmt sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Die aber vom Geist bestimmt sind, nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Geistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Ja, das ist ein klarer Gegensatz. Und in Galater 5, liest das nochmal durch, da stellt Paulus Fleisch und Geist fast wie Feinde gegenüber. Und jeder will Einfluss gewinnen. Der Heilige Geist will Einfluss gewinnen in deinem Leben. Aber dann steht das Fleisch, die alte Gabriela, und sagt, hallo, mich gibt's auch noch. Was soll ich jetzt machen? Dem sofort vergeben? Ich muss das erstmal alles genau überdenken. Was hat nochmal wer wie gesagt? Nee, eigentlich hatte ich da doch wirklich recht. Der Heilige Geist sagt, nein, in Jesus brauchst du gar nicht zu argumentieren. Wenn Jesus am Kreuz argumentiert hätte, wir hätten alle den ewigen Tod verdient. Und so gibt es in unserem Alltag immer wieder ja, diese Diskussion zwischen deinem Fleisch, deinem alten Menschen und dem Heiligen Geist. Und vom ersten Tag deiner Bekehrung, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, lebt der Heilige Geist. Hier haben wir gehört, er wohnt in uns. Und er gibt uns ständig Impulse, was richtig ist, was richtig zu tun wäre. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich zuvor den Vater habe tun sehen. Wodurch hat er das gesehen? Durch den Heiligen Geist. Dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, das hat Auswirkungen bis in die Ewigkeit. Und das finde ich so wundervoll, hier in Vers 10 bis 11. Wenn aber Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch, der jetzt schon in euch wohnt. Das heißt, das Wunderbare ist, dass der Heilige Geist hatte diese himmlische Power aus dem toten Jesus. Immerhin lag er schon ein paar Tage im Grab. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat den toten, schon tagelang toten Jesus zu neuem, ewigen Leben erweckt. Und nur deswegen hat der Heilige Geist auch die Kraft, dich aus dem toten Dasein des Nichtglaubens, des im Fleisch unter diesen ganzen Mächten gefangenen Existenzweise, Sklavenschaft, heraus zu erlösen, weil er ein Geist des Lebens ist. Nur der Heilige Geist konnte dir schon hier, nicht erst irgendwann nach dem Tod, sondern schon hier und jetzt geistliches, ewiges, göttliches Leben schenken, weil er Gott selber ist. Nur er konnte dich sozusagen aus dem Unglauben heraus lösen und dich hinein ja, versetzen in dieses geistliche Leben. Allerdings ist das ein sehr, sehr, sehr kostbares Geschenk, was du und ich empfangen haben. Nicht so ein bisschen billige Gnade, nicht so ein bisschen Powertropfen des Segens aus dem Himmel. Nein, es ist ein Geschenk, wofür Jesus sein Leben lassen musste. Es hat also auch eine sehr ernsthafte Seite. Und wir in unserer Gemeinde, wir betonen hier immer ganz stark die Gnade. Wir stehen auf dem Boden der Gnade. Aber wir dürfen nicht, und das hat Wolfram auch nie getan, die ernsthafte Seite auch unserer christlichen Existenz zu betonen. Wie er immer gesagt hat, wenn du das Neue Testament liest, auch Christen können verloren gehen. Ich glaube, dass wir uns das manchmal vielleicht auch nicht so richtig vor Augen führen mögen. Ich lese es aber trotzdem noch vor, diese beiden Verse. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder und Schwestern, sodass wir nach dem Fleisch leben müssten. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben. Ich will keinem von uns Angst machen, aber ich glaube, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst in deinem Leben, dann ist er derjenige, der dir immer wieder die Impulse gibt und dass du nicht verbissen dann versuchst, irgendwelche Gesetze einzuhalten, sondern dass du wirklich sagst, wow, wie cool ist das denn, in dieser Freiheit zu leben, viel schneller, viel tiefer vergeben zu können, den anderen viel mehr mit Gottes Augen zu sehen und ihn anzunehmen, als ständig erstmal zu gucken, was mir an dem anderen vielleicht nicht gefällt. Es ist eine Freiheit, es ist eine Freude, es ist ein Vorrecht, im Heiligen Geist zu leben, und er will uns ständig hineinlocken in dieses neue Leben. Es ist so, das Wunder, was geschehen ist an uns. Ich glaube, der Heilige Geist kann uns das immer nur tiefer und tiefer und tiefer offenbaren. Es ist so, als ich so ein bisschen drüber nachdachte, eine meiner Lieblingsbibelstellen ist ja Jeremia 17, habe ich auch schon häufiger drüber gepredigt. Da geht es darum, der Mensch, der Gott nicht vertraut, der ist wie so ein Dornstrauch in der Wüste, der nie einen Tropfen Regen kommen sieht. Also ich sag mal, Tod, 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 keine Hoffnung. Der Mensch aber, der Gott vertraut, ich sag mal, der Jesus kennt, der mit Jesus lebt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Wurzeln hinstreckt zum Bach. Und auch wenn die Hitze kommt, die Krise kommt, seine Blätter bleiben grün, unaufhörlich bringt er Frucht. Und das ist das Wunder, was geschehen ist. Gott hat dich nicht nur mit deiner alten Existenz hinein verpflanzt, jetzt in die Gemeinde, in die Christenheit. Nein, er hat dir eine vollkommen neue Existenzweise geschenkt. Du bist nicht mehr dieser kahle Dornstrauch, der machen kann, was er will. Da kommt keine Frucht. Der ist verloren. Nein, Gott hat das Wunder gemacht. Er hat aus dir einen Baum gemacht, einen wunderschönen Baum, der auch abhängig ist von dem Wasser, das er durch die Wurzeln zieht, von dem Wasser des Heiligen Geistes. Aber dann kommt Frucht, und zwar jederzeit, auch in der Krise. Halleluja. Wow, wie cool ist das denn? Also ihr könnt euch vor Begeisterung noch gerade halten, so nicht? Wir sind ja eher so eine Gemeinde. Aber das, Gott wird uns immer mehr Freude schenken, und yeah, cool, wie cool ist das denn? Also wir sind frei für ein Leben, um Frucht zu bringen. Warum? Weil du nämlich wiedergeboren bist. Das ist ja ein anderes Bild aus der Bibel. Wir sind durch den Heiligen Geist wiedergeboren zu einem neuen Leben. Du bist ein Kind Gottes, ein Baby Gottes. Und das heißt, in dir leben auch die Gene deines himmlischen Papas. Und das sind nämlich perfekte und heilige und wundervolle Gene. Liebe, Freude, Frieden, Geduld und was man alles braucht, um ein Leben im Geist zu leben. Und wenn Gott in der Kraft seines Heiligen Geistes kommt, dann möchte er uns mehr und mehr verwandeln in sein eigenes Ebenbild. Was heißt das? Werden wir alle geklont? Könnte ja so eine Angst sein. Nein, sondern Gott möchte gerade deine ganz eigene Persönlichkeit zum Aufstrahlen bringen, durch den Heiligen Geist. Und dass du noch viel schöner, viel attraktiver, viel freundlicher, viel liebevoller bist als jetzt schon. Dass sozusagen das, wie Gott dich ursprünglich gedacht hat, das will der Heilige Geist in dir zum Aufstrahlen bringen. Dass du immer mehr, ja, die Person bist, die er jetzt schon in dir sieht, durch Jesus. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass unsere Persönlichkeit in Wirklichkeit wirklich aufblüht, deine Stärken, deine Gaben wirklich aufblühen, zum Segen für dich, aber auch zum Segen für die Gemeinde und für Menschen, die da draußen Jesus noch nicht kennen. Wie geht das nun konkret? Wie lerne ich, ein Leben im Heiligen Geist zu leben? Ich bitte um 5 Minuten noch länger. Oh, ich habe so einen Durst, kann mir mal jemand irgendwie einen Schluck Wasser bringen? Also, wie lerne ich, ein Leben im Heiligen Geist zu leben? Zwei Punkte habe ich. Ergreife deine neue Identität im Glauben. Und ich denke, so in unserem Alltag ist das so leicht, das zu vergessen, dass es nicht irgendwie ein schöner Traum ist, sondern dass es hier und heute und jetzt schon eine geistliche Wirklichkeit ist. Wenn du mit Jesus lebst als deinem Herrn, dann bist du in ihm eine neue Schöpfung. Das ist eine neue Identität, eine geistliche Wirklichkeit. Halleluja, genau. Das ist wunderbar. Und es geht jetzt darum, dieser neuen Wirklichkeit, die du bist, diese neue Gabriela, diese neue Hanni, diese neue Annelie und wie wir alle heißen, dieser Person Raum zu geben in unserem Alltag. Das Problem ist nur sozusagen, die alte Gabriela, habe ich ja schon vorgemacht, die gibt es noch und die findet das manchmal sehr unbequem. Oder das streichelt nicht so mein Ego, wenn ich jetzt zum Beispiel als Erste den anderen um Entschuldigung bitten soll. Oder wenn ich, was weiß ich, irgendwelche Sachen machen soll, zu denen ich gerade gar keine Lust habe. Also Ausreden kann der alte Mensch auch sehr gut finden. Also, wie gewinnt die neue Gabriela mehr und mehr Raum? Es gibt nur einen einzigen Weg und das heißt Glauben. Ich muss das immer mehr glauben. Ich darf das immer mehr glauben. Auch das kann ich nicht aus mir heraus. Auch das kann nur der Heilige Geist schenken. Und wie kann ich diese neue Gabriela, diese neue Identität im Glauben, diese Christus-Realität in meinem Leben immer mehr ergreifen? Ganz praktisch, bitte den Heiligen Geist, dir das immer tiefer zu zeigen. Sieh dich schon, ja, wie Gott dich eigentlich gedacht hat, ohne diese ganzen Schwächen. Und wir wissen sehr wohl um unsere Schwächen. Sieh dich schon als diese neue Schöpfung. Lies und meditiere die Bibel dazu. Übrigens gibt es in dem Buch von Wolfram eine sehr, sehr gute Meditation zum ersten Johannesbrief, wo er das uns zuspricht, wo Gott uns das zuspricht, wer wir schon sind, aber wo wir auch bekennen, wer wir schon sind. Sowas ist hilfreich. Du kannst dir auch das selber aufschreiben und immer wieder innerlich meditieren, verinnerlichen und Gott danken, dass du sagst, danke Herr, auch wenn ich das noch nicht immer sehe. Aber ich entscheide mich dafür, das zu glauben. Komm, Heiliger Geist, und zeig mir das, wer ich wirklich schon in dir bin, dass dieses Neue in dir wirklich innerlich aufstrahlt. Und was auch sehr, sehr hilfreich ist, wirklich Gott zu loben mit Liedern, die das genau bekennen. Lieder gehen so tief. Und ich wünschte mir, dass wir vielleicht nach dieser Predigtreihe auch teilweise unsere Lieder noch mal stärker zu Glaubensliedern machen. Kennt ihr noch dieses Lied, I'm a new creation, no more in condemnation? Das war gerade ein Schlager, christlicher, also in, als ich mich bekehrt habe. Und das habe ich den ganzen Tag gesungen. Und ich wusste, das stimmt. I am a new creation, no more in condemnation. Und so was weiter. Und das ist kraftvoll. Wenn du das, ich sag mal, ein paar Mal singst, der Heilige Geist wird das Lied immer wieder in dir hochbringen. Lass uns Lieder singen, die das wirklich bestärken, wo es weniger um meine Befindlichkeiten geht, sondern wirklich um das, was Gott bereits schon getan hat. Gott möchte uns zeigen, nicht nur, was er in Jesus bereits für uns getan hat, sondern was er bereits aus dir gemacht hat. Und zum Schluss nochmal, gib dich immer tiefer dem Heiligen Geist hin. Und das will ich jetzt kurz machen, weil ich glaube, da brauchen wir vielleicht nochmal eine eigene Predigtreihe. Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Aber wir werden nur ein geistliches Leben führen können, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben. Wenn wir in unserem Gebet ihn immer wieder einladen, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist und zeig mir, wie sehr ich dich brauche. Damit geht es los. Der Heilige Geist möchte uns zuerst zeigen, wer wir in Christus sind, was er getan hat. Aber dann will er uns auch zeigen, wie sehr wir ihn brauchen, um dieses neue Leben leben zu können. Und dafür ist zum Beispiel hilfreich, wenn du das Sprachengebet hast, erstmal online zu gehen mit Gott und wirklich zu erwarten, dass der Heilige Geist dein geistliches Leben, dein Gebetsleben wirklich ganz neu erfüllt, einen neuen Drive reingibt. Das wirkt er, das will er schenken. Und er möchte, dass du aus deinem Gebetsleben heraus wirklich erfrischt und erquickt rausgehst. Noch mehr als durch so einen Gottesdienst, weil du bist so alleine mit Gott. Das ist einfach eine wundervolle Möglichkeit, dass Gott durch seinen Heiligen Geist dich ganz persönlich neu erfüllt und segnet. Und dann geht es darum, dass wir nicht nur in der Gebets-, sondern auch in unserem Alltag online sind und bleiben. Connected, Heidi Baker sagt immer, dieses connected sein mit Gott. Das kann nur der Heilige Geist dir schenken im Alltag. Dass wenn du gerade mit jemand redest, dass du online bist mit Gott und dass du spürst, stimmt meine Herzenshaltung. Und zwar nicht so kritisch mit Selbstverdammnis, sondern sagen, Heiliger Geist, zeig mir, bin ich im Geist oder bin ich im Fleisch? Ich weiß, dass Birgits Kleingruppe, die haben das abendelange geübt, zu gucken, diese Situation, haben sie sich erzählt, ist das im Geist oder im Fleisch? Wir können nur selber ein Gespür dafür entwickeln. Was ist im Heiligen Geist? Er wird dir das zeigen. Und da immer feinfühliger zu werden. Und ich kann nur sagen, dass ich so froh bin, dass Gott mich durch viele, viele Leidenszeiten hindurch da hineingeführt hat, dass meine geistlichen Antennen immer sensibler werden. Kann nicht sagen, dass ich immer alles richtig mache, bestimmt nicht. Aber ich bin so froh, dass ich wirklich sehen kann, diese Jahrzehnte, die ich mit Jesus lebe, dass ich glaube, er hat wirklich meinen Charakter verändert. Er hat mich wirklich demütiger, noch freundlicher, geduldiger, alles noch viel Luft nach oben. Aber ich spüre das und ich denke manchmal, auch jetzt in der Gemeindeleitung, denke ich manchmal, oh, seid froh, dass ich nicht die Gemeindeleitung übernommen habe vor 20 Jahren. Dann würde ich, meine Schwester sagt, das stimmt, dann wird es wohl stimmen, weil da wollte ich noch viel zu, nicht weil ich grobe Sünden gemacht habe, sondern weil noch viel zu viel von meinem Ego da war. Viel zu viel, was ich selber wollte. Heilungsdienst, komm, das machen wir jetzt. So, oder andere Sachen. Und ich glaube, dass wir immer mehr, je mehr wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu leben, desto mehr Frieden, Gelassenheit, aber desto mehr Power und Salbung kommt auch in unser Leben. Desto mehr Frucht werden wir bringen. Und die Dinge werden leicht und werden tief. Und das Allerwichtigste ist, Gott allein bekommt alle Ehre, weil du gelernt hast, aus dir heraus, aus deinem Fleisch, hätte ich nur den Tod verdient. Aber Gott in seiner Gnade hat dir ein vollkommen neues Leben in der Kraft seines Heiligen Geistes geschenkt. Und wir können nur strotzen so vor Frucht und vor Freude und zu seiner Ehre leben. Amen.